Meine Reise USA, der Podcast von Meine Reise und FVW Medien. Alle zwei Wochen mit Floho.
Unendliche Weiten haben wir hier. Und wir sind auch nur eine gute halbe Stunde vom Philadelphia International Airport entfernt. Es gibt ein ganz, ganz tolles Fine-Dining-Restaurant. Die Longwood Gardens gehören auch zum Vermächtnis der Dupont-Familie. Hier kann man einfach die deutsche Einwanderungsgeschichte so ein bisschen kennenlernen. Dass wir in Pennsylvania den längsten Indian Summer haben.
Hallo Florian.
Hallo Holger.
Du hast heute Simone Kretel zu Gast. Wo geht's denn hin?
Es geht vor die Tore Philadelphias.
Vor die Tore? Da bin ich ja mal gespannt.
Und ich erst. So, willkommen in der Gartenhauptstadt Amerikas. Wir befinden uns in Pennsylvania und ich freue mich ganz besonders, dass Simone Krickel heute hier ist. Sie ist die absolute Expertin und Kennerin von The Countryside of Philadelphia. Hallo Simone.
Hallo Florian.
Ja, es freut mich, dass du da bist. Und einige erkennen deine Stimme sicherlich wieder. Wir haben schon einen richtig tollen Podcast mit dir zu Arizona aufgezeichnet. Auch da bist du eine absolute Kennerin. Und jetzt freuen wir uns natürlich ganz besonders, dass es nach Pennsylvania geht. Es geht in die Countryside of Philadelphia. Und ja, am besten du erklärst am Anfang gleich mal, wo genau liegt The Countryside of Philadelphia eigentlich?
Ja, The Countryside of Philadelphia liegt circa 30 bis 40 Minuten westlich der Stadt Pennsylvania, also an der Ostküste der USA. Und wir sind auch nur eine gute halbe Stunde vom Philadelphia International Airport entfernt.
Okay, und wie kann ich mir jetzt so das Umland von Philadelphia, also landschaftlich vorstellen?
Ja, ich sage immer ganz gerne, The Countryside of Philadelphia, da ist der Name Programm. Also es geht um die richtige Countryside Amerikas. Und zwar haben wir eine grüne Hügellandschaft von Flüssen, Seen, Wäldern durchzogen, Wiesen, saftige Felder. Unendliche Weiten haben wir hier. Und inmitten dieser wunderschönen Natur immer wieder charmante Städtchen, die sehr, sehr sehenswert sind.
Okay, ja, das klingt ja schon mal auf jeden Fall sehr verlockend. Jetzt fangen wir doch nochmal wieder einen Schritt weiter vorne an. Wie kommen wir denn überhaupt am besten hin? Und würdest du einen Mietwagen empfehlen? Würdest du vielleicht sogar einen Camper empfehlen? Sag einfach mal.
Ja, also ich hatte eben schon erwähnt, dass wir eine gute halbe Stunde vom Flughafen in Philadelphia entfernt sind. Das heißt also, das ist jetzt der einfachste Weg, wenn man nach Philadelphia reinfliegt. Und dann sich dort einen Mietwagen zu holen und das Abenteuer zu starten. Ich würde sagen, man benötigt auf jeden Fall einen Mietwagen. Es gibt auch Zugverbindungen, sogar der Amtrak-Zug fährt durch die Countryside of Philadelphia. Aber in der Region, weil sie so weitläufig ist, ist einfach ein Mietwagen die flexiblere Variante. Also es ist auf jeden Fall empfehlenswert, denn um den richtigen Vibe der Region, sag ich mal, einzufangen. Da kommt man dann einfacher an die Orte. Man fährt irgendwo vorbei, es sieht schön aus, man möchte anhalten. Man kann dort bleiben, wo es einem gefällt, das sich anschauen, was einen interessiert und ist eben nicht an feste Zugzeiten gebunden oder so. Übrigens ist die Countryside of Philadelphia vielleicht noch zur Orientierung. Das ist tatsächlich eine klar definierte oder abgegrenzte Region. Das hört sich so,
Gut, also es hört sich nach einer Region schon an. Ja, Countryside denkt man natürlich, ach, das ist jetzt nur so ein Side-Effekt. Nee.
Genau. Also man kann es ganz klar definieren, besteht aus zwei Counties. Das ist einmal das Chester County oder Brandywine Valley auch genannt. Ja. Und das Montgomery County ist das zweite und das ist das Valley Forge.
Okay. Ja, Wine Valley erwähnst du schon, darüber sprechen wir, glaube ich, nachher auf jeden Fall nochmal. Fangen wir einfach mal an mit dem Umland Philadelphias. Sprechen wir mal über die Gärten, Naturparks und so weiter. Ich habe es ja eben schon ganz am Anfang gesagt, wir sprechen vom America's Garden Capital. Erzähl doch mal was dazu.
Genau, es ist nämlich so, dass die Region um die 35 öffentliche Gärten und Arboreten beheimatet. Und zudem haben wir über 400 öffentlich zugängliche Parks und Naturschutzgebiete. Und dann haben wir noch zahlreiche, wirklich prächtige Herrenhäuser, die unbedingt sehenswert sind. Und die haben dann natürlich jeweils auch noch eine ganz, ganz große Gartenanlage. Und das macht eben America's Garden Capital aus.
Okay. Und es gibt ja immer so ein Highlight, ne? Gibt es auch dort ein Gartenhighlight oder das Gartenhighlight, das man unbedingt gesehen haben sollte?
Ja, das gibt es auf jeden Fall. Und zwar sind das die Longwood Gardens in der Nähe des Städtchens Kennett Square. Mhm. Und da habe ich auch einen O-Ton mitgebracht. Ich war nämlich kürzlich erst da gewesen. Und zwar hat meine Kollegin Nina Kelly ganz schön zusammengefasst, was die Longwood Gardens denn so ausmacht.
Stimmt, du warst ja gerade, du bist ja quasi frisch aus der Countryside of Philadelphia hier hingekommen, ins Studio in Anführungsstrichen. Ja, dann wollen wir mal anhören uns, was Nina Kelly dazu gesagt hat.
The countryside of Philadelphia is known as America's garden capital. There are over 35 public gardens within 30 miles of Greater Philadelphia. The gem of this collection is Longwood Gardens. Longwood is an astounding garden open almost every day of the year, and every season sparkles, including spring and summer, featuring the largest collections of fountains in North America and the Festival of Fountains. And also the holidays are a very special time at Longwood, with over 500,000 sparkling lights. Visit the beautiful countryside of Philadelphia in every season.
Ja, klasse. Das klingt ja auf jeden Fall sehr vielversprechend. Und du kannst noch mal etwas in die Tiefe gehen, denke ich, ne, Simone?
Genau, also die Longwood Gardens, das ist eine riesen Gartenanlage auf ca. 450 Hektar. Wir haben auch Waldstücke darin, Wiesen und natürlich die Gärten und Gewächshäuser. Das neueste Gewächshaus ist das West Conservatory. Und das ist 3000 Quadratmeter tatsächlich groß, ist eine ganz mediterrane und exotische Pflanzenwelt, die wir dort finden. Und dann ist ein ganz großes Highlight der sogenannte Main Fountain Garden. Da ist also die Hauptfontäne sozusagen. Wir haben in den Longwood Gardens eine der beeindruckendsten Springbrunnenanlagen der gesamten USA und auch eine der größten tatsächlich. Also hier gibt es modernste Beleuchtung und computergesteuerte Choreografien und so weiter. Ja. Nina hat es eben schon kurz erwähnt, das Festival of Fountains. Das findet jedes Jahr so zwischen Mai und September statt, an mehreren Abenden pro Woche. Und das bedeutet einfach, dass diese Riesenfontäne einfach eine Wahnsinns-Show liefert mit bunten Lichtern, passend zur Musik, tanzen die Fontänen. Und dann haben wir wiederum ein weiteres tolles Event dort, das nennt sich A Longwood Christmas. Das ist jedes Jahr so von Ende November bis Anfang Januar. Ja. Und in diesem Zeitraum ist die gesamte Anlage in Millionen von Lichter getaucht. Das steht auch jedes Jahr unter einem anderen Motto, sodass entsprechend passend die Dekoration und die Beleuchtung ist. Also auch das ist ein ganz, ganz großes Highlight. Und wenn man um diese Zeit in der Countryside of Philadelphia oder in der Region irgendwo ist, dann sollte man das auf jeden Fall mitnehmen.
Okay. Lässt sich ja verbinden mit dem berühmten Christmas-Shopping dann, ne? In der Zeit sozusagen.
Das auf jeden Fall, ja. Das ist ein guter Tipp, genau.
Okay, ja, das klingt ja gut. Ganz kurz, hattest du es erwähnt oder hatte sie es erwähnt? Habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Das Thema Eintritt für die Longwood Gardens. Macht es Sinn, sich da vorher was zu reservieren oder ich komme einfach und gehe rein?
Im Prinzip kann man das einigermaßen kurzfristig entscheiden, jetzt gerade wenn eben diese besonderen Events nicht stattfinden, also außerhalb der Monate, die ich jetzt eben genannt habe, dann kann man das kurzfristig entscheiden. Nina hatte schon gesagt, die Longwood Gardens haben rund um die Uhr, also rund ums Jahr sozusagen geöffnet. Ja. Von daher kann man auch einfach kommen und dann die Gärten besuchen. Wenn man jetzt zum Beispiel das Festival of Fountains machen möchte, was natürlich immer abends im Dunkeln stattfindet, dann sollte man vielleicht, sobald man das Datum weiß, an dem man es sehen mag, vorher ein Ticket reservieren.
Okay. Wie viel Zeit plane ich jetzt bestenfalls mal ein oder macht es sogar Sinn? Wir befinden uns ja jetzt, sagen wir mal, längere Zeit überhaupt in der Region, dass ich vielleicht sogar auch zweimal vorbeikomme, weil ich vielleicht nicht, ich stelle es mir relativ groß vor mit den genannten 450 Hektar. Vielleicht will man die nicht in 5 Stunden abhaken, sondern irgendwie auch 2 Tage verteilen. Was würdest du da so empfehlen?
Also es gibt zwischenzeitlich tatsächlich, und das ist ganz neu, auch 2-Tages-Tickets.
Oh,
wer die Zeit hat, das ist ja meistens so ein bisschen das Problem, dass man nicht für 2 Tage in diesem einen Städtchen bleiben möchte. Mhm. Der sollte auf jeden Fall sich die Zeit auch nehmen, 2 Tage dorthin zu gehen. Also ich war schon einige Male in den Gärten und habe immer noch nicht alles gesehen, weil man natürlich auch ab und zu mal in dem einen Bereich verweilt. Also es gibt einen riesen Orchideengarten, es gibt einen Baumgarten, es gibt, wie gesagt, auch Waldbereiche mit tollen Wegen und so weiter. Es gibt unglaublich viel zu sehen, es gibt einen schönen Biergarten, es gibt ein ganz, ganz tolles Fine-Dining-Restaurant dort, das 1906, mit tollem Blick direkt auf die riesigen Fontänen und so weiter. Wer die Zeit hat, sollte sie sich nehmen. Mhm. Ansonsten aber, ich sag mal, einen vollen Nachmittag, würde ich sagen, da kriegt man schon einiges gesehen.
Okay, naja, und dann das Gewächshaus nicht zu vergessen, was nicht klein ist. Und ich denke, insgesamt Gärten sind ja auch von Jahreszeit zu Jahreszeit unterschiedlich, logischerweise auch noch. Ne? Das es lohnt sich also mehrmals im Jahr gleich vorbeizukommen.
Ganz genau, ja. Es wird jedes Mal wieder ein bisschen anders aussehen. Ja. Natürlich zu den verschiedenen Jahreszeiten blühen verschiedene Pflanzen. Und aus dem Grund, weil sich das so wandelt, haben wir übers ganze Jahr, das kann man auf der Website der Longwood Gardens ganz gut sehen, haben wir übers ganze Jahr verschiedenste Ausstellungen, nenne ich es jetzt mal, weil einfach natürlich die Pflanzenwelt sich drastisch ändert übers Jahr hinweg.
Ja, und wenn ich so an unsere Zuhörerschaft denke oder überhaupt viele Deutsche sind ja Gartenliebhaber. Ich selber bin einer. Ich glaube, da gibt es so einiges, was man sich dann abgucken kann, ne?
Mit Sicherheit. Und ich glaube, wenn man einmal da war, will man auch wieder zurückkommen, weil man doch noch was anderes sehen möchte, ja.
Okay. Apropos was anderes. Also es gibt ja nicht nur die Gartenvielfalt oder die Gärten-Highlights, Garten-Highlights. Es gibt auch Kunst und Kultur. Und ja, sag doch mal, was die Region so kulturell zu bieten hat.
Kulturell gibt es hier auch jede Menge. Ganz wichtig oder eine ganz wichtige Rolle spielt hier die oder das Erbe der Familie Dupont. Und zwar ist das eine der erfolgreichsten und einflussreichsten Unternehmerdynastien der USA. Die waren in der Chemieindustrie tätig und haben mit ihrem Vermögen, waren wie gesagt sehr erfolgreich und haben mit ihrem Vermögen sehr stark die ganze Entwicklung der Region, also in Sachen Kultur, dann auch die Gärten natürlich, die historischen Anwesen und so weiter, sehr stark unterstützt, hatten selbst auch einige historische Anwesen und deshalb werden wir den Duponts an vielen Orten in der Countryside of Philadelphia immer noch begegnen.
Ja.
Als Beispiel jetzt, die Longwood Gardens gehören auch zum Vermächtnis der Dupont-Familie. Dann gibt es zum Beispiel das Winterthur-Museum, Garden and Library, dann gibt's Nemours Estate, das ist auch ein Riesenanwesen und die 2 genannten haben auch große Gartenanlagen dabei, wo man nicht nur Touren in diesen Herrenhäusern machen kann, die sehr, sehr sehenswert sind, sondern auch in den Gärten drumherum. Da gibt's teilweise sogar so kleine Trams oder Bähnchen, die da durchfahren, weil es einfach riesig ist.
Ah, okay. Und das ist auch 24/7, aber auch 365 Tage im Jahr.
Genau, also es gibt einzelne Tage, da haben die Museen dann geschlossen.
Ja, gut,
manche haben auch einen Tag in der Woche geschlossen. Auch da guckt man am besten immer auf die Webseiten, wie es gerade aussieht.
Okay. Und wie sieht es mit der Kunst aus?
Ja, auch Kunst ist hier ganz, ganz groß geschrieben. Wir haben zum Beispiel das Brandywine Museum of Art in der Countryside of Philadelphia. Das liegt direkt am Brandywine River. Ich hatte ja eben das Brandywine Valley kurz erwähnt als eine der Regionen der Countryside of Philadelphia. Dieses Museum wurde tatsächlich auch von den Duponts unterstützt. Also hier ist aber ein klassisches Kunstmuseum, sage ich mal, sehr, sehr schön gelegen. Dann gibt es Noch ein ganz großes Highlight finde ich das Wharton Ashrick Museum. Wharton Ashrick ist ein Architekt und Künstler. Und deshalb ist dieses Museum eines der außergewöhnlichsten Kunst- und Designmuseum. Oh. Und das befindet sich in seinem ehemaligen Wohn- und Atelierhaus. Allerdings kann man sich das nicht wie ein Haus vorstellen, sondern eher wie ein Baumhaus. Also das ist auch so ein bisschen, ja, fast abgelegen in einem Waldstück. Und man kann in dieses Museum eintreten und alles ist aus, und das hat er sich zum Motto dort gemacht, alles ist aus natürlichen Materialien hergestellt. Das heißt also, alle Möbelstücke sind natürlich ganz individuell von Wharton Ashrick hergestellt. Und haben keine Schrauben und keine Scharniere, weil das wäre natürlich nicht kein natürliches Material. Ah, okay. Also das sieht ganz, ganz interessant aus. Alles sehr verwinkelt. Es hat sogar mehrere Stockwerke. Also wer dort in der Nähe ist, sollte sich dieses Museum auf jeden Fall angucken. Es ist gar nicht groß und man braucht auch gar nicht viel Zeit. Ich sag mal, 1,5 Stunden oder so reichen da völlig aus. Aber das ist ein ganz großes Highlight und natürlich ziemlich einzigartig.
Okay, ja, oh, das klingt auf jeden Fall gut. So, wer sich wundert, dass Simone eben etwas gestockt hat, ich habe hier mit dem Mikrofon Tohuwabohu gemacht und es hat ein bisschen gekracht. Auch das gehört in eine Podcast-Aufnahme eigentlich nicht hinein, aber wir haben es jetzt mal drin. Also bitte nicht weiter stören lassen. So, wir machen weiter und wollen uns ein bisschen um die Geschichte kümmern. Die amerikanische Geschichte natürlich. Normalerweise sind wir nicht hochaktuell, aber jetzt sagen wir es mal, wir befinden uns aktuell ja im Jahr 250 nach der Unabhängigkeitserklärung. Simone, welche Rolle spielt die Region in der amerikanischen Geschichte?
Die spielt eine sehr, sehr große Rolle, denn wir finden hier einige Schauplätze der amerikanischen Revolution. Mhm. Nur mal, um zwei Beispiele zu nennen, das ist das Brandywine Battlefield. Das ist Washingtons Headquarter, also wo er auch gewohnt hat. Und natürlich der Valley Forge National Historical Park. Und natürlich verbindet man mit der amerikanischen Unabhängigkeit in erster Linie vielleicht sogar die Stadt Philadelphia, die auch gar nicht weit entfernt liegt, wie erwähnt, weil es hier ja viele historische Highlights zu entdecken gibt. Aber all diese bedeutenden Ereignisse haben sich natürlich nicht nur in der Stadt abgespielt, sondern vieles davon eben in der Countryside of Philadelphia. Und deshalb wandelt man hier an einigen Orten auf den Spuren der amerikanischen Revolution.
Okay, so, und was kann man im Valley Forge National Historical Park so erleben? Ich glaube, du hast uns da auch noch mal so einen O-Ton mitgebracht, oder?
Genau, da habe ich eine kleine Zusammenfassung mitgebracht von meinem Kollegen Scott Higgins.
Okay, ja, dann hören wir da doch auf jeden Fall einmal rein. Ich bin gespannt, was Scott erzählen hat.
So within the countryside of Philadelphia, we are thrilled to have the Valley Forge National Historical Park, which really is viewed as one of the turning points during the American Revolution, where the soldiers encamped for roughly about 5 months, arrived as a very disorganized army, and when they left, they were actually a unified fighting force, and that became the turning point of the American Revolution. So now, Valley Forge is really a jewel within the countryside, as it features over 3,500 acres of rolling hills, tours that you can do, such as the 90-minute trolley tour that takes you all throughout the main locations of the Valley Forge National Historical Park. And even more exciting, next year we are celebrating the National Park's 250th anniversary, which we are thrilled to be talking about now as we are rolling into 2027.
Ja, klasse. Vielleicht kannst du noch mal weiterführen zu den bedeutendsten Schauplätzen der amerikanischen Unabhängigkeitsgeschichte.
Ja, gerne. Also im Valley Forge National Historical Park, der ist bei der Stadt King of Prussia und hier wandelt man auf den Spuren von General George Washington mit seiner Kontinentalarmee. Denn im Winter 1777 und 78 hat er hier sein Lager aufgeschlagen, es war ein wichtiger Ort für sie, hier sind sie wieder zu Kräften gekommen und wir haben in dem Park viele historische Gebäude, viele Denkmäler, das bekannteste zum Beispiel die National Memorial Arch, also ein großer Torbogen. Dann haben wir Rekonstruktionen der Soldatenhütten, wo sie verweilten. Wir haben Living History-Erlebnisse, die wirklich ganz cool sind, weil man dann in die kleinen alten Häuschen reingeht, weil die Leute dort verkleidet sind, wie man eben zu der Zeit war. Da wird teilweise dann frisch gerade Brot gebacken und man kann zugucken. Man kann teilweise mitmachen bei irgendwelchen Aktivitäten und so weiter. Und dann gibt's natürlich geführte Touren. Man kann das Ganze auch selbst erkunden. Man kann es zu Fuß machen. Es gibt kleine Bahnen oder Trams. Das hat Scott eben auch schon erwähnt.
Ja.
Und das Tolle daran ist, der Valley Forge National Historical Park, der ist das ganze Jahr geöffnet und ist kostenfrei. Also ich kann einfach kommen und gehen, wann ich möchte, Tag und Nacht. Und wir haben hier 1400 Hektar Parklandschaft und natürlich dann auch zahlreiche Wander- und Radwege. Im Gesamten sind es circa 56 Kilometer tatsächlich. Also wir haben hier natürlich auch viel Outdoor-Aktivitäten dann.
Sag nochmal bitte, Tag und Nacht kann ich da kommen? Also 24/7, ich kann immer vorbeikommen.
Genau, also es gibt wirklich kein Tor oder keine Tür. Es gibt verschiedene Eingänge, weil der Park so riesig ist.
Ja.
Und wann immer mir danach ist, kann ich da hingehen. Ich kann auch einfach kommen und auf der Wiese ein Picknick aufschlagen oder sowas. Es gibt Leute, die gehen dort joggen. Es gibt Leute, die machen Yoga auf der Wiese oder so. Also wer sagt, ich habe jetzt von der Geschichte genug gesehen, ich möchte jetzt einfach nur noch ein bisschen hier entspannen oder so. Auch dafür ist der Park super zu nutzen. Also es ist nicht nur Geschichte, was wir dort finden.
Okay, und in den historischen Gebäuden, habe ich richtig verstanden, die laufen mit Trachten durch die Gegend.
Genau, nicht überall,
nee, nicht überall.
Aber genau, es werden immer wieder sogenannte Living History Erlebnisse dargestellt. Und das macht das Ganze wirklich, also man taucht wirklich in diese Zeit ein, man kann sich's richtig gut vorstellen und das macht das Ganze natürlich lebendiger.
Okay. So, und gibt es historische Dörfer oder Museen, die man auch nicht verpassen sollte?
Da gibt's auch noch einige. Ich möchte jetzt einfach mal drei nennen, die mir so direkt einfallen, die sehenswert sind. Das ist an allererster Stelle der Bryn-Ithyn Historic District. Das ist einer der außergewöhnlichsten historischen Anlagen der Region. Ganz beeindruckende Architektur. Also vier Hauptgebäude gibt es auf diesem District. Das ist eine Kathedrale, die Bryn-Ithyn Cathedral. Das ist das Glencairn Museum zum Beispiel. Das Ganze ist fast wie ein kleines Dorf angelegt, aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Und auch Herrenhäuser und große Anwesen. Und entstanden ist das Ganze durch die Glaubensgemeinschaft der Neuen Kirche. Die haben das erbaut und deshalb ist zum Beispiel das eine Herrenhaus, sieht aus wie eine große Kathedrale, wie eine große Kirche, war aber tatsächlich ein Wohnhaus und man kann auch alles begehen. Also auch hier, wenn ich alle Gebäude wirklich anschauen will, ich kann dort natürlich Touren machen, es ist aber sehr weitläufig, wunderschön angelegt, dann könnte ich auch hier schon allein einen ganzen Tag verbringen. Und dann hätten wir noch Historic Trappe, da haben wir auch viele historische Gebäude, wie das Mühlenberghaus, auch mit Museum. Die Mühlenberg-Familie ist war eine deutsch-amerikanische Familie, die sehr, sehr einflussreich war. Und hier kann man einfach die deutsche Einwanderungsgeschichte so ein bisschen kennenlernen. Das Ganze hat im 18. Jahrhundert stattgefunden. Und dann ist noch sehr sehenswert auch wieder ein bisschen was anderes, Historic Sugartown. Oh. Das ist so ein kleines restauriertes Dorf auf dem 19. Jahrhundert mit Schulhaus, mit Werkstätten, mit historischen Gebäuden. Das ist so ein echter Geheimtipp unter den Locals, kann man sagen. Das ist ein kleines Hidden Gem. Also das steht jetzt nicht in jedem Reiseführer drin.
Wieso heißt das jetzt Sugartown? Ist das besonders süß?
Das ist wahrscheinlich ganz besonders süß.
Okay, na gut. Dann können wir mal gespannt sein. Ja, im Grunde war da jetzt auch schon wieder Outdoor dabei, aber ich würde jetzt trotzdem wieder Richtung Outdoor-Aktivitäten zurückschwenken, also zurück zur Natur. Ja, welche Outdoor-Aktivitäten würdest du sagen, sind ganz besonders beliebt in der Gegend?
Also den Valley Forge National Historical Park hatte ich ja schon genannt, ja. Dass man hier die meilenweiten Wander- und Radwege hat. Das heißt, Wandern und Radfahren sind natürlich ganz, ganz groß. Reitausflüge sind sehr, sehr beliebt hier. Wassersportaktivitäten, also vom Kajakfahren über Stand-up-Paddling und so weiter. Alles, was es dort gibt, kann man auch in der Countryside of Philadelphia machen. Was ich auch ziemlich cool finde, ist den Schuylkill River Trail. Mhm. Und zwar ist das ein Trail, der führt aus der Countryside of Philadelphia in die Stadt hinein, also nach Philadelphia. Man kann die ganze Zeit entlang des Schuylkill Rivers fahren, und wenn man das mit dem Fahrrad machen würde, es sind so um die 40 Kilometer, dann braucht man so 2-2,5 Stunden bis in die Stadt. Man könnte es rein theoretisch auch als Tagesausflug machen, wenn man möchte. Und dann haben wir noch das Thema Golf in der Countryside ganz groß geschrieben. Nämlich hier über 60 Golfanlagen. Das ist natürlich, das bietet die Hügellandschaft, gibt es natürlich her, dass man hier auch Golf spielen kann.
Okay, ja, das klingt gut. Ja, wir befinden uns in der Countryside of Philadelphia, die im Osten der USA ist, und Osten bedeutet ja Sonnenaufgang. Und sag du mir doch mal, wo ich den schönsten oder wie ich den schönsten Sonnenaufgang erleben kann.
Also für mich persönlich ist das auf einer Heißluftballonfahrt, weil man ja wirklich in aller Seelenruhe morgens um 5:30 oder so dann mit dem Heißluftballon aufsteigt.
Ja.
Man kann dann überhaupt erstmal diese Weite greifen so ein bisschen,
ja, ja.
Und natürlich sieht dann über der saftig grünen Landschaft die Sonne aufgehen in unglaublicher Stille.
Ja.
Also das ist für mich die schönste Art, hier den Sonnenaufgang zu erleben.
Ja, das glaube ich. Und das geht da sicherlich an vielen verschiedenen Stellen. Ne? Oder ja, wie erkunde ich mich am besten, dass ich da... Ich kann ja nicht auf einen blauen Dunst losfahren.
Das geht an vielen verschiedenen Stellen, wobei das Brandywine Valley, also alles auch so in der Nähe der Stadt Kennett Square zum Beispiel, da schon recht bekannt für ist. Und man landet ja sowieso in Nachbarsgarten sozusagen. Also wie auch immer der Wind einen leitet, da setzt man dann wieder ab.
Okay. Ah, ja, das klingt spannend. Hört sich auch danach an, als hättest du das vielleicht schon mehr als einmal gemacht.
Ja, das haben sie in der Tat schon mehr als einmal
gemacht. Ah, das glaube ich. Und muss jetzt keinen Wert nennen, aber ist auch eine leistbare Geschichte. Ne? Muss ich jetzt nicht extra unendlich viel Geld zur Seite legen.
Ist eine leistbare Geschichte, und es gibt ja auch verschiedene Gruppengrößen. Ne? Mhm. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt mit 6 oder 8 Leuten im Ballon bin oder nur zu zweit.
Ja.
Was ich hierzu sagen muss, ist einfach, wenn man das vorhat, natürlich wirklich langfristig planen, weil die Verfügbarkeiten da natürlich begrenzt sind, und das Wetter spielt eine große Rolle. Also sobald ein stärkerer Wind ist, geschweige denn der erste Regentropfen, kann das Ganze natürlich nicht stattfinden.
Nee, das ist natürlich wahr. So, wir haben jetzt echt schon ganz schön viel gehört. Wir haben schon das Thema Kunst und Kultur gehabt. Natürlich die berühmten Gärten, Outdoor-Aktivitäten etc. Und jetzt haben wir Hunger. Also Kulinarik spielt auch eine große Rolle, Kulinarik und Genuss. Was macht denn die Küche der Region so einzigartig?
Also ich finde immer, das Besondere ist hier, dass man wirklich, ich hatte ja schon die kleinen Städtchen erwähnt, dass man hier wirklich in jedem Restaurant, in jedem Café, sogar in jedem kleinen Laden Farm-to-Table erleben kann. Das bedeutet, dass einfach wirklich nur regionale Produkte verwendet werden.
Mhm.
Und deshalb ist auch alles ganz, ganz frisch. Eine große Besonderheit haben wir hier noch, und zwar ist Cannon Square auch das Mushroom Capital der USA, also die Pilzhauptstadt der USA. Das liegt einfach daran, dass hier um die 60% der in den USA angebauten Pilze herkommen.
Okay.
Und die exportieren auch überall hin. Der Pilz wird hier überall ganz besonders kreativ auf den Teller gebracht.
Ja.
Und das ist ja einfach eine kleine Besonderheit, die natürlich andere Destinationen nicht in der Form haben, nicht in dem Ausmaß.
Okay, also das spricht für einen besonders fruchtbaren Boden, ne?
Ja, das auf jeden Fall.
Klasse. Gut, und zu einem leckeren Mushroom-Gericht, Pilzgericht, will man sicherlich auch einen leckeren Wein trinken. Wie sieht's da mit Weingütern und oder Brauereien so aus?
Auch das haben wir zuhauf. Es gibt schöne Microbreweries. Ein Beispiel ist die Victory Brewing Company, die sogar mittlerweile nach Deutschland exportiert und viele, viele Biere hat. Und was ich noch viel schöner finde, sind aber tatsächlich die Weingüter, weil das natürlich in dieser Hügellandschaft noch viel mehr Flair hat. Die sind traumhaft gelegen, haben immer einen großen Garten oder Innenhof. Es spielt mehrmals die Woche Live-Musik. Also auch das sind Orte, wo man doch gerne ein paar Stunden verweilen möchte.
Ach, cool. Und gibt es bestimmte Farmen oder Märkte, die du besonders empfehlen würdest?
Also einerseits haben wir in den ganzen Kleinstädten immer Wochenmärkte, die natürlich schön sind, weil, wie gesagt, alles regional ist, alles ganz individuell. Und eine Farm, die ich jetzt gerade letzte Woche erst selbst zum ersten Mal erkundet habe, das ist The Woodland at Phillips Mushroom Farms. Und das ist eine Pilzfarm. Und ja, hier wird auch die große Masse dieser 60%, die ich eben erwähnt habe, angebaut. Ist eine der bekanntesten Pilzfarmen in den USA. Und die haben auch ganz, ganz kreative Ansätze. Also man kann einerseits natürlich so ein bisschen sich anschauen, wie das Ganze da angebaut wird, wie es verarbeitet wird. Ja. Und mittlerweile gibt's, ich habe es mir jetzt selbst mal mitgebracht, gibt's auch Tees mit getrocknetem Pilz drin. Die machen natürlich Dips und Soßen und so weiter. Ja. Und das ist eine Vier-Generationen-Familienfarm. Also das hat auch noch so ein bisschen was Historisches, ist auch super schön gelegen. Und das ist in Kennett Square.
Also ich kann da richtig mir anschauen, wie in Anführungsstrichen angebaut wird, wie geerntet wird und so weiter. Geführte Touren in Anführungsstrichen auch?
Geführte Touren tatsächlich in Anführungsstrichen, die kann man nicht buchen oder sowas. Es gibt selbstgeführte Touren, wo man in ein kleines Gebäude geht und auch ein kleines Filmchen dazu sich angucken kann. Aber wenn man Glück hat, dann kann man eines der Familienmitglieder treffen. Die sind ja täglich dort und wenn die gerade im Moment Zeit haben, dann führen die Besucher auch gerne herum. Und das habe ich jetzt eben gemacht und das ist eigentlich die schönere Variante, weil man da doch noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen erhält.
Und hast du dir Tee, Soßen und Dips und so weiter auch mitgenommen?
Ich habe mir das mitgenommen, ja. Ich habe es noch nicht probiert, weil es noch, weil ich ja gerade erst wieder zurück bin. Ja. Aber ich bin sehr gespannt auf den Tee.
Okay, ja, bitte berichten. Cool. So, du hast ja schon die eine oder andere oder das eine oder andere Städtchen erwähnt, gerade jetzt eben Kennett Square. Welche weiteren Städte haben denn sonst noch so den meisten Charme, würdest du sagen? Wo muss ich auf jeden Fall hin?
Also ich würde sagen, touristisch gesehen auf jeden Fall noch Westchester, dann haben wir noch Phoenixville. Kennett Square, Westchester und Phoenixville sind im Brandywine Valley. Mhm. Und dann gibt es in Valley Forge King of Prussia, hatte ich eben erwähnt, im Zusammenhang mit dem Valley Forge National Historical Park. Mhm. Das Städtchen Skippack, auch ganz, ganz süß. Das ist so eine Main Street. Es sieht fast wie im Bilderbuch aus oder wie, als wäre es gar nicht echt. Also kleine Läden, alles ganz individuell. Dann gibt es noch das Städtchen Embla. Davon gibt es zahlreiche, aber die genannten sind die touristisch am interessantesten, würde ich sagen.
Okay, und wenn du das jetzt so die Städte hintereinander erwähnst, wie lange brauche ich jetzt von A nach B? Muss ich da jetzt für jede Stadt mir einen neuen Tag einplanen oder kann ich das hintereinander wie an der Perlenkette?
Also ich würde jetzt nicht alle 6 Städte an einem Tag machen, aber manche sind irgendwie eine Viertelstunde voneinander entfernt. Manche sind natürlich aufgrund der Weitläufigkeit der Region auch mal 40 Minuten voneinander entfernt oder so. Und dazwischen fährt man immer wieder natürlich durch diese tolle Landschaft. Und deshalb hatte ich das mit dem Mietwagen auch erwähnt. Ja. Man fährt durch die Landschaft, sieht irgendwas im Hinterland, sag ich mal, und möchte dann eigentlich dorthin und anhalten. Ob es eine schöne Farm ist, ob es ein toll angelegtes Restaurant, Weingut oder so ist. Und das macht eben die Reise in die Countryside aus.
Okay, ich hatte das ganz am Anfang gefragt, aber dann doch nicht so richtig gefragt. Und du hast jetzt Mietwagen erwähnt. Du würdest hier nicht zwingend mit dem Camper durch die Gegend fahren, weil es schöne kleine Hotels gibt, die es auch aufzusuchen lohnt, oder?
Ein Camper ist auch eine Möglichkeit, sage ich mal so. Also die Straßen sind schon so ausgebaut, dass das möglich ist. Das ist ja erstmal die wichtige Information. Natürlich auch Stellplätze und so weiter gibt es ausreichend. Ja. Also wer jetzt auf einer Campertour und vielleicht unterwegs ist und vielleicht noch andere Staaten oder so mit in die Reise aufnimmt, das kann man auf jeden Fall machen, ganz klar.
Okay, gut. Dann gucken wir uns noch mal Events an. Thema Events und Festivals. Was ist denn da so typisch für die Region?
Also ich würde sagen, ganz typisch natürlich das Mushroom Festival, wo wir es eben schon mit der Pilzhauptstadt hatten. Das findet jedes Jahr im Sommer, im September in Kennett Square statt. Ja. Und da kann man alles Mögliche mit Pilzen sich angucken. Ein riesen leuchtender Pilz wird auf dem Marktplatz heruntergelassen. Das ist dann immer das Highlight. Und dann haben wir besonders zwischen März und Oktober wöchentliche Events und Feste in den einzelnen Städtchen. Also da hängen dann auch immer Poster oder Plakate, je nachdem, wo man ist. Jetzt am Samstag ist wieder was und nächste Woche ist das und so weiter. Da kann man sich immer was raussuchen und man kann sicher sein, dass irgendwas stattfindet, während man dort ist.
Okay. Gut, kein USA-Urlaub oder keine USA-Urlaub-Reise ohne Shopping. Wie sieht's denn da in der Countryside aus?
Da sieht's hier ganz besonders gut aus, muss ich sagen. Und zwar zuallererst der Hinweis, dass im gesamten Staat Pennsylvania keine Steuern auf Kleidung und Schuhe erhoben wird. Das ist natürlich ein ganz großer Vorteil, den wir hier haben. Und deshalb sollte man hier unbedingt shoppen gehen, selbst wenn man die Reise auch mit anderen Staaten noch verwendet.
Okay, und wie funktioniert das jetzt genau? Also wird da einfach keine Taxes erhoben oder muss ich sie mir wieder zurückholen oder wie läuft das?
Da wird tatsächlich keine Steuer erhoben. Also das, was auf dem Preisschild steht, ist auch das, was ich bezahle. Das macht's wirklich einfacher, weil man ja oft dann doch die böse Überraschung an der Kasse erlebt oder so. Mhm. Und was Kleidung und Schuhe betrifft, haben wir das hier einfach gar nicht. Mhm. Und dann haben wir natürlich die schönen Main Streets der Kleinstädte, die ich eben erwähnt hatte. Da haben wir kleine Boutiquen, ganz individuelle Läden, alles lokal, Galerien natürlich, gemütliche Cafés und so weiter. Und dann haben wir noch zwei große Shopping Destinations. Und zwar sind das einmal die Philadelphia Premium Outlets in der Countryside of Philadelphia. Hier kann man ganz klassisches Outlet-Shopping machen, wie man das aus den USA kennt. Mhm. Und ganz besonders sehenswert ist noch die King of Prussia Mall.
Ja.
Denn das ist das größte Einkaufszentrum an der Ostküste der USA tatsächlich. Und hier finden wir auch alle Marken, auch in den Premium Outlets natürlich. Also alles, was wir aus den USA so haben möchten, das finden wir hier in der King of Prussia Mall. Geht's von den Low-Budget-Marken, sag ich mal, bis zu den Luxus-Marken natürlich hoch.
Okay. Und noch ganz was Besonderes.
Ja, genau.
Relativ Neues gibt's da. Ne?
Wollte ich gerade schon erwähnen.
Alle Streaming-Fans.
Und habe ich mir jetzt auch zum ersten Mal angeguckt, weil das erst im November 25 eröffnet wurde. Und zwar das weltweit allererste Netflix-Haus.
Ja.
Ich hatte überhaupt keine Idee, trotz vieler Erklärungen, wie man sich das vorzustellen hat. Also es ist eine ganz immersive Welt in der King of Prussia Mall tatsächlich, in King of Prussia.
Ja.
Und man taucht hier in verschiedene Serienwelten ein. Also es gibt zum Beispiel ein Minigolf, wo jedes Loch für eine andere Welt steht. Mhm. Man dort auch irgendwie ein Quiz mitmachen kann und so weiter. Mhm. Es gibt die Netflix Bites, das ist das Restaurant im Netflix-Haus, wo passend zu Serien auch Speisen und Getränke angeboten werden unter einem bestimmten Motto.
Ja.
Und aktuell, das war jetzt so mein Highlight im Netflix-Haus, das ist wechselständig, ist ein großer Raum wie ein Jahrmarkt aufgebaut, aber zum Thema Adams Family, beziehungsweise Wednesday. Ja, genau. Okay. Also das wechselt, sage ich deswegen, weil sie natürlich immer das darstellen, was gerade irgendwie in ist und was beliebt ist bei Netflix.
Ja.
Und da konnte man ja wirklich Jahrmarkt-Feeling, die Dosenwerfen machen und an Glücksrädern drehen und so weiter und so fort und überall auch wirklich mitmachen. Also dieses Interaktive, das macht ja immer das Besondere aus. Und wer natürlich ein Fan von bestimmten Serien oder Netflix-Filmen ist, für den ist das ein ganz, ganz großes Highlight.
Okay. Ja, spannend. Muss ich auf jeden Fall hin. Ich meine, wer guckt und kennt nicht Netflix, ne? Ich hatte es eben ja kurz schon erwähnt im Rahmen der Frage Camper oder Mietwagen. Wenn wir jetzt mit dem Mietwagen unterwegs sind, geht es ja ums Thema Unterkünfte. Und was würdest du sagen, ist besonders typisch für The Countryside of Philadelphia?
Also was das volle Erlebnis ausmacht, sind die historischen Bed and Breakfasts oder die Country Inns. Davon gibt's wirklich jede Menge. Gerade in den historischen Herrenhäusern, die teilweise umgebaut wurden, gibt's ganz, ganz tolle Unterkünfte. Wir haben natürlich auch die Kettenhotels, die man so kennt. Und wer jetzt da irgendwie Punkte sammelt, der kann auch das in der Countryside of Philadelphia tun. Aber ich finde, wie gesagt, das komplette Erlebnis, das kriegt man erst, wenn man in diesen kleinen Unterkünften übernachtet. Und hier gibt es ja dann teilweise gerade in den Bed and Breakfasts, da ist dann das Frühstück noch wirklich von der Hausherrin zubereitet. Man sitzt mit den Hausherren gemeinsam an einem langen Tisch und isst zusammen und unterhält sich und so weiter. Und diese B&Bs, die sind auch wirklich direkt an den Städtchen gelegen, großteils. Von daher ist die Lage dann auch sehr günstig.
Okay. Du wirst wahrscheinlich die Frage mit Nein beantworten, aber gibt es eine beste Jahreszeit für einen Besuch in der Countryside of Philadelphia?
Richtig, ich beantworte die Frage mit Nein. Wir haben hier vier wirklich richtig ausgeprägte Jahreszeiten. Ja. Natürlich ist Frühjahr bis Herbst immer eine ganz beliebte Reisezeit und da ist es auch wirklich wunderschön, weil es blüht natürlich ganz viel und so weiter. Aber die Landschaft ist auch im Winter traumhaft, gerade wenn es, du hattest es eben schon erwähnt, wenn es zum Christmas-Shopping an der Ostküste geht oder so, dann lohnt sich hier ein Abstecher. Die Longwood Gardens sollte man dann unbedingt anschauen. Ja. Alles ist tief verschneit. Man kann natürlich auch hier wunderbar spazieren gehen und so weiter. Also auch das ist ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und was ich übrigens kürzlich erst gelernt habe, ist, dass wir in Pennsylvania den längsten Indian Summer haben. Das liegt daran, genau, weil wir hier die größte Vielfalt an Laubbäumen haben.
Ja.
Und deshalb dauert der praktisch am längsten.
Ich meine, passt ja auch zur Begrifflichkeit, dass wir das Gardening Capital sind. Also nicht wir, aber die Countryside of Philadelphia. Ach cool, ja gut zu wissen. Dann gibt es jetzt eine gegenteilige Frage. Du sagst, es ist der längste Indian Summer, aber meinst du, es lohnt sich auch für eine Kurzreise? Also gerade wenn man bedenkt, der Flug nach Philadelphia ist ja jetzt auch nicht der allerlängste. So 4-5-Tage-Trip könnte man doch auch machen, oder was meinst du?
Das kann man auf jeden Fall machen. Mhm. Natürlich wird es ganz, ganz oft in Kombination mit anderen Ostküstendestinationen gemacht. Denn wenn man schon die Überseereise in die USA macht, dann möchte man vielleicht auch irgendwie 7 bis 10 Tage da bleiben oder sogar länger. Und dann lohnt sich natürlich, obwohl man diese ganze Zeit in der Countryside verbringen könnte, denn es gibt ja so viel zu erleben, aber dann lohnt sich natürlich die Kombination mit anderen Destinationen.
Okay, nenn doch mal die Klassiker. Also womit kombiniere ich es? Wie weit ist das dann jeweils so ungefähr entfernt?
Also der größte Klassiker ist, glaube ich, diese Ostküstentour. Mhm. Philadelphia, die Stadt mit der Countryside of Philadelphia zu verbinden. Aber auch, wenn man die Tour New York City, Philadelphia, Washington D.C. macht, kann man noch guten Abstecher in die Countryside machen. Also es ist eine perfekte Ergänzung zu einem City-Trip, gerade weil man natürlich nach den City-Vibes und nach dem Stadtleben doch mal sehr gerne in der ruhigen Natur noch ein paar Tage dranhängt, um dann wirklich sich zu erholen, um wirklich einen Urlaub noch mal zu machen. Und eine schöne Sache eigentlich, gerade wenn man es mit Philadelphia verbindet, was ja viele machen, dass wir hier in Philadelphia den Go-City-Pass, also den Go-Philadelphia-Pass haben.
Ja.
Und der beinhaltet in dem Fall jetzt eben nicht nur Attraktionen in der Stadt, sondern auch zum Beispiel die Longwood Gardens in der Countryside of Philadelphia.
Okay, das heißt, wenn ich diesen Pass habe, dann komme ich dafür günstiger rein, XY% oder sowas wahrscheinlich, ne?
Genau, den Pass gibt es ja in verschiedenen Varianten. Mhm. Es gibt einen Explorer-Pass, es gibt einen Mehrtagespass und da kann man sich dann entsprechend viele Attraktionen aussuchen. Mhm. Und wenn man jetzt eben keinen City-Trip gerade gemacht hat, dann kann man die Countryside of Philadelphia auch wunderbar mit ländlicheren Regionen verbinden. Also Maryland, wenn es jetzt in den Richtung Süden geht, New York State, wenn man nördlich weiterfährt. Also da gibt es viele Möglichkeiten.
Okay, das klingt klasse. Dann möchte ich doch noch mal ganz persönlich von dir hören. Was ist für dich dein Lieblingsort in dieser Region?
Also ich habe gar keinen bestimmten Ort, würde ich fast sagen, weil ich schon so oft auch mit dem Auto die Straßen entlang gefahren bin und dann irgendwo angehalten habe, wo ich zuerst gar nicht wusste, was es ist. Und dann bin ich einfach da geblieben, weil es mir gefallen hat. Was ich aber jedes Mal mache, wenn ich dort bin, ich setze mich in eines der kleinen Cafés in den Städtchen und so startet für mich der Tag einfach am schönsten. Du kennst wahrscheinlich die Gilmore Girls, die Serie. Und genauso.
Ich nicht, aber nicht meine gesehen. Frau kennt die, ist genau. Mal so hochgeschnitten.
Aber genauso fühle ich mich dann, cool. Wenn man durch die Städtchen schlendert oder einfach da in einem Café sitzt und ein bisschen die Leute beobachtet und das Treiben beobachtet und so weiter. Mein Lieblingscafé tatsächlich ist das Café Filter in Kennett Square.
Ah, okay. Kaffee Filter?
Ja, aber mit pH, also nicht wie der Filterkaffee.
Okay, klingt gut. Wir haben es kurz schon erwähnt, die eine oder andere Erfahrung, die man auf jeden Fall gemacht haben sollte. Was gehört dazu, was ich mindestens einmal gemacht haben sollte?
Ja, genau. Ich hatte das eben schon ganz groß angepriesen. Also ich glaube, eine Heißluftballonfahrt zum Sonnenaufgang über dieser grünen Hügellandschaft, dass diese Ruhe, die man dort hat, die habe ich selten irgendwo erlebt. Das ist einfach ein wahnsinnig toller Start morgens früh. Und was ich auch sehr empfehle, ist das Festival of Fountains in den Longwood Gardens. Das geht ja, wie gesagt, von Mai bis September. Das heißt, da hat man auch ausreichend Zeit, einige Monate Zeit, um seine Reise in diese Saison zu legen. Das ist auf jeden Fall auch was ganz Besonderes, weil diese Springbrunnenanlage eben eine der größten der USA ist.
Dazu nochmal kurz gefragt, da gab es jetzt aber keine wetterbedingten Ab- oder Zusagen, ne? Das findet immer statt, ich meine...
Das findet immer statt, okay. wenn es natürlich stark gewittert und es kann sich sowieso keiner draußen aufhalten, dann wird auch das Festival abgesagt. Aber ansonsten findet das immer statt und die Termine, die genauen Termine kann man dann auch auf der Website der Longwood Gardens finden.
Okay, klasse. Fragen wir immer und meistens auch zum Schluss des Podcasts, was überrascht dich oder was überrascht den Besucher eigentlich am meisten in der Countryside of Philadelphia?
Also einmal ist es natürlich die Vielfalt. Wir haben ja jetzt sehr viel über Natur und Hügellandschaft und so weiter gesprochen. Mhm. Da hat man die Vorstellung, dass man das, wenn man das mal einen Tag gesehen hat, dass das ja auch ausreicht. Aber man wird ganz schnell feststellen, dass eben ein Tagesausflug bei weitem nicht ausreicht, weil man einfach überall irgendwie anhalten will und kurz verweilen möchte. Und was ich selbst immer wieder erlebe und auch schon mehrfach gehört habe, ist einfach, wie viel Entschleunigung und Erholung diese Region bietet, wenn man, wie gesagt, gerade nach einem ja doch stressigen City-Trip sich noch ein paar Tage dort aufhält. Also dann erlebt man in der Countryside of Philadelphia einfach einen sehr, sehr willkommenen Kontrast und natürlich pure Erholung. Und das tut schon ziemlich gut, gerade wenn man es ans Ende dranhängt, bevor man dann vielleicht wieder zurück zum Flughafen fährt und nach Hause fliegt, wenn man sich dort nochmal in aller Ruhe entspannt hat.
Schön. Pure Erholung ist ein tolles Schlusswort. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ganz herzlichen Dank, Simone, dass du uns durchgeführt hast durch diese wunderbare Region, in der man wirklich unendlich viel erleben kann. Also ich glaube, alle Gartenfans, Kulinarikfans, Pilzfans etc. pp. Kommen hier auf ihre Kosten. Genau, ich danke dir ganz herzlich. Das war der heutige Meine Reise USA Podcast. Es ging um die Countryside of Philadelphia. Simone, herzlichen Dank.
Dankeschön.